getrocknet Gefängnis, sorry.
Ja, right to jail.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, wo ich direkt so das Gefühl habe, meine Finger, die riechen, weil ich ein Blatt für eine Millisekunde angefasst habe und jetzt riecht es ganz würzig und ganz lecker. Wir reden über Basilikum. Hallo Jule.
Hallo Anke. Ultimative Sommerfolge, würde ich sagen.
Ja, gerne mit so einem richtig großen, gewölbten, so einem richtig schmackhaft grünen Blatt.
Ja, und aber auch so ein richtiger Busch, finde ich. Nicht so zwei Zweige, wo so große Blätter dranhängen, sondern so ein richtiger Busch, wie so ein kleiner, wie heißen denn diese?
So ein Buchsbaum.
Ja, quasi wie so ein kleiner Buchsbaum, der möglicherweise auf einer Küchenanrichte steht, so wie hier. Der Buchsbaum, der wurde schon amtlich geerntet. Erinnerst du dich an deinen ersten, an deinen Basilikum-Erstkontakt?
Nicht so richtig. Ich müsste jetzt so einen Indizienprozess führen. Und es war, glaube ich, entweder sowas wie Pesto aus dem Glas, also grünes Pesto, oder halt das 90er-Jahre-Caprese mit Balsamico-Creme aus der Plastikflasche.
Und was möglicherweise noch so am Tellerrand irgendwie verziert wurde, Air Quotation Marks, und du hast richtig schön mit dem Daumen erstmal reingepackt und hattest dann so diesen klebrigen Teer am Finger. Ich weiß es auch nicht. Irgendwann war er da. Auch das ist wieder so ein Zeitzeugen erinnern sich Ding. Heutzutage komplett undenkbar, dass ein Kind oder ein Jugendlicher Basilikum nicht kennt, sondern der ist einfach allgegenwärtig. In jedem Rewe oder in jedem Supermarkt ist er ganzheitlich immer da, sowohl.
Sogar in jedem Discounter.
Ja, auf jeden Fall. Du hast Petersilie, Schnittlauch, Basilikum. Das sind die Staples, mit vielleicht auch noch Minze, aber egal. Und das war, damit sind wir nicht aufgewachsen damals, 68. Also ich auf jeden Fall nicht. Und
neben in den niederländischen Treibhäusern wurden nur Wassertomaten angebaut, keine Basilikumbüsche.
Und deswegen, mir geht's genauso. Ich kann mich an diesen Erweckungsmoment, wie geil Basilikum ist, an den kann ich mich wirklich nicht erinnern. Und du weißt, ich habe bei extrem vielen Dingen ein sehr schlechtes Gedächtnis, aber ja, wenn es ums Essen geht, eigentlich nicht. Aber
nee, manchmal hat man ja so Heureka-Momente und manchmal schleichen die sich dann so ein. Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch sowas wie wirklich der Klassiker beim Dorfitaliener.
Könnte auch sein.
Da dann so ein Blättchen in die Mitte von der Pizza und keiner versteht warum. Und das Blatt wird dann ja auch ganz schnell schwarz.
Ja, und man hat vielleicht sogar als Kind um dieses Blatt drumherum gegessen, weil es halt ein grünes Blatt ist. Und dann denkst du, nee, grünes Blatt esse ich nicht, bin doch nicht doof. Auf jeden Fall war auch diese Caprese-Nummer, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Tomate Mozzarella, die war auf einmal da. Ich würde sogar sagen, das war noch irgendwann Ende der 90er Jahre wahrscheinlich. Und es waren aber auf jeden Fall zu 100% so richtige Scheißtomaten, diese riesigen, diese riesengroßen, super blassen, ja, die nach nichts riechen.
Also ich habe das Gefühl, die gibt es heute eigentlich fast gar nicht mehr.
Die gibt's, also es gibt sie immer noch, vor allen Dingen abseits der Tomatensaison in Supermärkten.
Ja, wahrscheinlich gibt es, immer auch gute und wahrscheinlich auch immer die nicht so geil.
Im Zweifel würde ich ja dann immer die Kirschtomate kaufen, weil sie meistens aromatischer ist. Deswegen greife ich da nicht so zu diesen großen, weil die halt echt häufig, vor allen Dingen, ja, wenn die eben nicht auf mediterranem Boden gewachsen sind, schmecken die ja immer noch relativ häufig nach ziemlich wenig. Und dazu gab es auf jeden Fall, haben wir auch schon besprochen, so Gummimozzarella, der auch nach gar nichts schmeckt. Und da wurde bei uns ein relativ bitteres Olivenöl, Salz, Pfeffer und definitiv ein der erste Aceto, so ein dunkler Essig, aber halt so ein wässriger draufgekippt. Das war auf einmal da. Ich habe das auch immer freudig gegessen. Aber die Tragweite von diesem Gericht, also warum das so in Italien so ein Knaller ist, die hat sich mir wirklich Jahrzehnte später erschlossen. Also
nee,
sowohl
voll,
was all die beteiligten paar Zutaten angeht, aber tatsächlich auch so dieser Basilikum, was der alles kann und wie geil der eigentlich ist. Das, also was du gerade sagtest, du reibst an den Fingern, schnupperst dran und ja, es ist sofort Basilikum und ist, du bist irgendwie im Sommer. Boah, da war ich über 20, glaube ich, als ich das irgendwann gecheckt habe, ehrlich gesagt.
Ich habe dir was mitgebracht, Jule.
Oh mein Gott.
Dafür muss ich ein bisschen das sprengen, was wir eigentlich, wir überlegen uns ja mal vorher so eine Reihenfolge, so einen Plan, was in der Folge wie passiert. Ich gehe jetzt mal zu deinem Gefrierfach.
Hervorragend. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Das sind ganz normale Gefrierfachgeräusche. Das war jetzt nicht das einträgliche Geräusch. Ich sollte es vielleicht mal abtauen. Nein, das ist ganz, ganz normal. Ich habe hier eine, oh, das sieht sehr erfrischend aus. Ich habe eine sehr kühle Limo-Flasche, Soda Libre The Basil, Basilikum und Zitrone. Das machen wir jetzt mal auf hier. Moment, ich hole einen Öffner. Ich will das zischen. So, ich habe mir meinen original mediterranen griechischen Flaschenöffner geschnappt. Dieses Geräusch ist so geil.
Es ist richtig, ich fühle mich erfrischt.
Ja, genau. Wirklich, also das hat die Werbung sehr gut gemacht. Guck mal, du kriegst einmal. Ja, und?
Ich habe das nämlich schon so oft im Supermarkt stehen sehen.
Es riecht schon sehr nach Basilikum. Und auch nicht irgendwie chemisch künstlich. Nee. Es riecht wirklich nach Basilikum.
Wir müssen gleich mal auf die Zutatenliste gucken.
Boah, ich finde das erstaunlich lecker.
Ja.
Ich finde, Zitrone ist ein bisschen, also du merkst, dass das Ascorbinsäure ist.
Ja.
Aber du brauchst diese spitze Säure da hinten.
Aber hinten raus kommt schön, ich finde, das macht schön die Zunge voll Basilikum.
Du, ich finde das ganz lecker. Das ist eine gute Basilikum-Limonade. Ich gucke mal drauf, was draufsteht.
Ich kann mir das auch als Mixer tatsächlich vorstellen.
So, jetzt müsste ich meine Lesebrille natürlich haben. Wir haben Wasser. Mein Gott, es ist eine Limonade. Platz 1 Wasser, Platz 2 Zucker.
Ja, gut.
Zitronensaft, Konzentrat, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, da ist es. Meersalz, bisschen Farbstoff und natürliches Aroma und Basilikumextrakt ganz zum Schluss.
Weil ich sag's dir, wie es ist, ich war auch in zwei verschiedenen Asialäden, in einem vor einer Stunde, bevor wir uns gesehen haben, und ich wollte so ein Getränk kaufen, wo so Basilikum-Saat drin ist,
ja,
weißt du?
Diese Glibbery, ja.
Ja, und da scheint gerade kein Trendprodukt zu sein. Sowohl in meinem Stamm-Asialaden in Frankfurt als auch in dem jetzt hier. Die haben gesagt, nee, also die haben wir nicht mehr, haben wir schon lange nicht mehr.
Ja, vielleicht ist der Hype rum. Vielleicht ist der, aber hätte ich jetzt nicht. Weil, das ist
weil ich dachte, das wäre so ein asiatisches Staple irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Land man das trinkt. Ich habe es auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es schon mal in thailändischen Restaurants auch getrunken. Also es geht wirklich, das ist so eine Limo oder so ein Saft und da sind Basilikumkerne drin und das ist dann ein bisschen wie Chiasamen eigentlich von der Idee her, ne? Die quellen dann so auf und die glibbern dann so rum und die sind...
Ja, du, vielleicht wurden sie einfach wirklich vom Bubble Tea abgelöst.
Ja, also...
Weil das einfach die größeren Gelee-Bällchen sind. Ich weiß es nicht. Ich kann dir auch wirklich nicht sagen, ob das irgendwo in Südostasien wirklich so ein traditionelles Erfrischungsgetränk irgendwie ist. Oder ne, man sagt ja auch, das ist super gesund und dann hat es so einen Healthy-Aspekt, dass es irgendwie für die Haut gut ist oder ja, ne, was auch immer.
Ballaststoffe.
Knochenschmiere würde meine Mutter jetzt immer sofort sagen.
Knochenschmiere?
Die Knochenschmiere.
Oder die Darmschmiere, Ballaststoffe hat das ja auch.
Und das weiß ich, das schlicht und ergreifend nicht. Oder ob das halt so ein... einfach ein moderneres, jüngeres, kurzweiliges Hypegetränk ist oder war. Das weiß ich.
Deswegen gibt es jetzt nur Basilikumbrause. Es gibt ja auch so eine Gurkenbrause. Mhm. Die finde ich irgendwie auch ganz gut. Das ist für mich in so einer ähnlichen Familie. Mhm,
auf jeden Fall. Ja, du finde ich so ganz lecker. Mhm. Aber wir sprechen auf jeden Fall gleich noch über Getränke, die ich noch
über andere Getränke
finde. Aber wir haben gerade schon, sofort hast du die Tür aufgemacht, dass, wenn wir über Basilikum sprechen, sprechen wir natürlich nicht nur über den Mediterranen, den wir alle sofort, oder den sehr viele Menschen gerade sofort vor Augen haben, sondern wir sprechen auch über unterschiedliche Basilikumsorten und man kann so ganz grundsätzlich in quasi europäischen und indischen Basilikum unterscheiden.
Ja, genau. Und der europäische ist halt wirklich... dieser sehr quietsch, ja, wobei der ist auch nicht immer quietschgrün, also der ist, Die Blätter sind ein bisschen zarter, würde ich sagen. Also so, dass wenn du die einmal zu doll zerdrückst, die auch sofort so Knicke kriegen. Ja. Der schmeckt eben so pfeffrig, bisschen süßlich, bisschen ätherisch, sehr frisch und passt halt zu dieser Caprese-Nummer total gut, ne? Also Tomaten und Olivenöl und Mozzarella geht auch super mit Knoblauch, mit dieser ganzen Klaviatur so, ne? Und das indische Basilikum, beziehungsweise das wird auch, haben wir ja auch schon mal in, als wir Pad Kra Pao gemacht haben, haben wir darüber gesprochen, wird auch heiliges Holy Basil, Tulsi, so, schmeckt halt würziger, hat so mehr auch so gewürzt, also da ist mal, kommt mal so eine Nelke vorbei, ja, ja. Oder mal so ein bisschen Piment oder ein bisschen mehr Zitrus oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber tatsächlich alle Basilikumsorten, die gibt es von grün bis lila / dunkelrot.
Und den Satz, der mir sehr, sehr gut, der Satz, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, den ich dazu gelesen habe, ist: Das vermeintlich italienischste Kraut der Welt ist eigentlich ein Einwanderer. Das gefällt mir gut. Ich finde, das könnten wir uns grob gesellschaftlich regelmäßig mal vor Augen führen.
Mhm.
Basilikum ist ursprünglich nämlich überhaupt gar nicht italienisch, auch wenn wir es damit jetzt sofort verorten, sondern er stammt aus Indien und aus anderen tropischen Regionen und dort wird er seit über 3000 Jahren verwendet, eben sowohl als Gewürz als auch als Heilpflanze und er ist eben über Handelswege, wie so häufig, erst nach Europa gekommen. Und wenn man irgendwo mal in Südostasien zum Beispiel unterwegs ist, wird man sehr, sehr häufig Gerichte mit Basilikum finden. Und wundert euch auf gar keinen Fall, dass dieser Basilikum anders schmeckt, weil es gibt, die Zahl habe ich auch irgendwo notiert, es gibt auf jeden Fall, es gibt 60 Arten und wirklich unzählige, zusätzlich dazu unzählige Züchtungen,
Arten und Sorten quasi, ne?
Und ja, zum Beispiel eben der Thai-Basilikum, der auch wieder ganz anders schmeckt als der indische. Der hat mehr so eine Anis-Lakritz-Note und der hat auch diese dunkleren, bisschen lila-stichigen Blätter.
Und den Thai-Basilikum bekommt man ganz gut tatsächlich im Asialaden.
Auf jeden Fall, der ist immer im Asialaden. Und den indischen, über den du gerade schon gesprochen hast, der Holy Basil, Tulsi, den bekommt man, ich habe den, genau, du greifst schon dahin.
Du hast Tulsi-Puder hier.
Genau, weil ich liebe ja Pad Kra Pao, haben wir schon drüber gesprochen, haben wir auch schon gekocht.
Lassen wir jetzt auch zu, können wir nicht dran reden.
Ja, das war auch wieder so ein Impulskauf, ich bin dran vorbei, es gab den halt getrocknet und eigentlich sprechen wir auch gleich noch drüber, Basilikum getrocknet ist ein No-No. Aber weil ich glaube, ich habe noch nie in einem Asiamarkt in Deutschland Holy Basil gefunden und dann dachte ich mir so, jetzt nimmst du halt die getrocknete Version einfach mal mit und guckst, was passiert. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich habe gerade so im Foodstyling-Segment schon auch bemerkt, dass regelmäßig auch das Basilikumpöttchen im Supermarkt, was da steht, dass das auch häufig einfach unterschiedliche Sorten sind, was man dann auch einfach schon optisch sieht.
Ja.
Das ist ganz häufig sowas, der französische Basilikum heißt ja dann, glaube ich, der so ganz kleine Blätter hat und der wirklich aussieht wie so ein kleiner Buchsbaum. Und dann beim nächsten Mal, wenn du in den Supermarkt gehst.
Es gibt auch so Riesenblatt-Basilikum. Also ich habe auch tatsächlich, ich habe gerade schon gedacht, vielleicht musst du mal Tulsi selber anbauen, weil
du, ich glaube, die aktuellen Temperaturen könnten das zulassen.
Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich habe das schon auf dem Balkon von der Saat selber gemacht mit so Riesenblatt-Basilikum. Also es gibt wirklich auch so Sorten, wo die Blätter dann wirklich so Handteller groß werden und was dann, wo du dann so richtig Sachen in so Basilikumblätter einwickeln kannst oder sowas. Ich muss halt einfach leider sagen, dass ich die Idee von so einem Basilikumstrauch total schön finde. Es ist bei mir wirklich total Perlen vor die Säue. Ich habe gerade wirklich zwei Sorten Basilikum zu Hause, eine sogar vorm Küchenfenster auf der Fensterbank. Ich muss wirklich nur das Küchenfenster aufmachen und könnte mir da was abschneiden. Es kommt bei mir immer dazu, dass die dann irgendwann blühen. Dann muss ich sie eigentlich wieder abschneiden.
Ja.
Also wenn die blühen, die werden jetzt nicht schlecht, aber da geht halt das Aroma raus und die Blätter können dann ein bisschen bitter werden und so. Ich habe auch auf dem Balkon im Hochbeet, ich sag mal, die Bienen freuen sich drüber, das Fliegvolk, was da unterwegs ist. Jedes Mal denke ich, scheiße, jetzt muss ich es ein bisschen besser machen und dann mache ich es nicht besser. Ist so.
Geht mir leider Gottes genauso. Ich kaufe mir regelmäßig so ein Pöttchen, weil ich denke, ich fühle mich heute besonders mediterran. Mhm. Ich ziehe das jetzt mal durch. Und heute steht, wir sind im Hochsommer und ich feiere das auch ein bisschen. Aber ich mache mir gerade wirklich quasi so eine innere Liste, damit ich es nämlich nicht schon wieder verkacke. Hier steht gerade ein Pott Lavendel und daneben der Pott Basilikum. Und ich versuche die wirklich so richtig abzuernten dieses Mal, dass die dieses Mal eben nicht wahlweise vertrocknen oder sie fangen an zu blühen oder sie machen irgendeinen anderen Blödsinn, mhm. Also dass ich es halt schon wieder verkacke. Und das Ding mit dem Supermarktbasilikum, warum der einfach auch so häufig eingeht oder so viele Menschen kennen das ja wahrscheinlich und scheitern so ein bisschen daran. Erstens, das ist absolut ein Gamechanger, wenn ihr das Ding von unten gießt. Da kommt die Gärtnerempfehlung meiner Mutter. Und zwar kommen die ja häufig dann in so einem Plastikpöttchen, das unten Löcher hat.
Ja.
Und wenn ihr das eben in einen sogenannten Übertopf oder auf so eine Schale stellt und dann eben nicht von oben die Erde gießt, sondern von unten Wasser in diese Schale gießt, sodass sich der Basilikum quasi wirklich von unten das Wasser zieht. Das mag der viel, viel lieber. Und tatsächlich habe ich so den Basilikum immerhin schon 1, 2, 3 Wochen länger gezogen, dass ich das beachtet habe. Und das nächste ist einfach, also es liegt nicht an euch, wenn euch der Basilikum schon wieder irgendwie eingeht zum Beispiel. Diese Pflanzen, die werden halt, weil die natürlich auf Menge, auf Masse produziert werden.
Ja, die sollen halt aber auch ein bisschen geil aussehen im Topf, das ist halt, ne?
Und die werden halt viel zu dicht ausgesät und dann ist halt auch diese Erde, in denen sie ja verkauft werden, die ist halt komplett ausgelaugt. Also ihr hättet halt allen Ernstes eine Chance, diesen Basilikum länger zu ziehen, wenn ihr den zu Hause in eine frische Erde umtopft.
Ja, und dann
wahrscheinlich auch so ein bisschen
direkt in 3 oder 4, also eigentlich mindestens 3, wahrscheinlich eher 4 Stücke auseinander machen, dann können die halt breiter wachsen, dann kann man die nämlich eigentlich auch ordentlich ernten, weil man soll Basilikum auch gar nicht blattweise ernten. Man soll gar nicht die einzelnen Blätter abknipsen, sondern man soll direkt so einen ganzen Trieb, also man guckt dann, wo kommen 2 Blätter raus und dann knipst oder schneidet man quasi diesen ganzen Stängel quasi ab.
Diese Bewegung von so einem Greifärmchen von oben, ne?
Weil dann wächst aus der Stelle wachsen dann normalerweise 2 Dinger wieder raus. So, ja. Ey, meistens läuft es bei mir darauf hinaus, dass ich mir einfach einen Handstrauß auf dem Markt kaufe.
Ja, ja.
Weil ich finde das schon, also ich finde es schon auch manchmal ein bisschen teuer. Also generell diese bei Rewe und ich glaube auch in manchen Discountern diese, ich sag mal, exklusiveren Kräuter, wo dann so Basilikum oder Koriander oder Petersilie ist, was dann in so kleinen Plastikverpackungen ist, wo ich dann so bin, so, das finde ich frech. Also, weil sowas wie glatte Petersilie und so, das kriegst du in jedem türkisch-arabischen Laden.
So ein riesen Strauch.
Ja.
Also macht gerade die Arme sehr weit auseinander.
Voll. Koriander, Minze, alles. Und auf dem Markt der Basilikum ist immer ein bisschen teurer, aber ist auch noch okay irgendwie. So, und dann hat man halt die großen Blätter dann. Naja.
Ja, und tatsächlich, also ich bin ja schon eine richtige Kräutermaus. Ja, ich bin eine Kräutermaus. Und ich benutze Basilikum auch, aber ich benutze viele andere Kräuter halt wirklich viel häufiger. Und deswegen, weil Basilikum eben auch so ein absolut intensives, unverkennbares Aroma hat, gibt es halt für mich so bestimmte Gerichtskonstellationen, wo das dran muss. Und dann gibt es halt eben so andere Kräuter wie tatsächlich auch eine Minze, aber du weißt, ich bin Dill-obsessed, frischer Koriander und so weiter. Und das sind irgendwie so Dinge oder auch eine glatte Petersilie, die ich dann auch viel diverser einsetze. Mhm. Also an Gericht, wo ich dann nur, weil ich halt ein bisschen Dill und noch ein bisschen frischen Koriander im Kühlschrank habe und ich baller das rein, da würde ich nicht auch im Umkehrschluss sagen, da wird jetzt auch Basilikum gut dran passen, weil der Basilikum eben so ein ganz spezielles, sehr pfeffriges,
wobei Koriander hat ja eigentlich auch einen sehr prägnanten Eigengeschmack.
Ja.
Manchmal, ich frage mich auch manchmal, ob das dann eher so im Kopf stattfindet. So, keine Ahnung, aber mir geht es tatsächlich genauso. Ich kaufe Basilikum anlassgebunden und dann brauche ich den dafür auch auf. Und ich würde jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht sagen, ich mache mal einen gemischten Salat mit Kräutern und dann kommt da auch Basilikum.
Nee, irgendwie nicht, rein. Ne? Irgendwie Erde. Nicht. Aber ist, glaube ich, eine ganz individuelle Sache, weil wahrscheinlich sitzen jetzt auch irgendwie ein Drittel der Hörerschaft vor den Endgeräten. Oh Gott. Sitzt da und denkt sich, boah, Dill, nee, Dill benutze ich gar nicht. Dill ist eklig. Ich habe im Rahmen der Recherche so ein paar Basilikum-Sorten gefunden, wo ich dachte, da würde ich, glaube ich, jederzeit wieder in die Töpfchenfalle treten und sagen, ja, nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe den Zitronenbasilikum gefunden, der genau das macht, was der Name sagt. Mhm. Und möchte ich unbedingt, wenn ich mal einen im Gartencenter sehe, möchte ich mitnehmen. Dann interessiert mich sehr, sehr arg, aber natürlich dann auch echt gerichtgebunden, glaube ich. Ein Zimtbasilikum kann ich mir ganz lecker vorstellen. Wird aber vielleicht auch einfach schmecken wie ein Thai-Basilikum, vielleicht aber auch nicht. Dann habe ich Dinge gefunden wie afrikanischer, kubanischer Strauchbasilikum und wovon ich mir unbedingt einen Busch auf den Balkon stellen würde, ist griechischer Buschbasilikum. Finde ich, klingt fantastisch. Und dann geht es immer so, also man liest dann immer so, dass es auch sehr nach, ich glaube, ist es Schafgarbe, wie sehr der Basilikum danach schmeckt. Ja, finde ich auf jeden Fall, finde ich spannend. Jetzt haben wir geklärt, es gibt nicht den einen, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Wollen wir nochmal, wie bist du so im Haltbar machen Basilikum-Game? Ich finde, es ist sehr überschaubar.
Ja, also ich bin allerhöchstens bei Pesto. Ja. Also und dann ist es aber auch kein wirkliches Haltbar machen, weil ich friere jetzt auch kein Pesto ein. Ja. Sondern
und ich bin auch nicht, ich bin nicht die italienische Nonna, die ich gerne wäre, die dann halt so ein halbes Feld Basilikum aberntet und macht sich 6 große Gläser.
Nee,
mache ich nicht.
Tatsächlich nicht. Ich bin auch nicht die italienische Nonna, bei der Tomatensoße-Tag ist.
Das wäre so geil. Tomatenmark-Tag machen die ja auch, ne?
Genau, also
oh, love it. Ja, nee, bin ich leider nicht. Vielleicht werden wir das noch, aktuell nicht.
Weil, also, wenn ich Basilikum tatsächlich habe und denke, der muss weg, beziehungsweise der ist jetzt, wird jetzt nicht mehr besser vom Rumstehen, dann mache ich damit ein Pesto und das ist irgendwie auch okay. Wirklich, also dieses italienische Ritual, du kannst halt Basilikum auch total geil einfach mitkochen in Tomatensauce. Man sagt ja immer, nicht mitkochen. Prinzipiell ja, wenn du den danach noch richtig wie Basilikum essen möchtest, weil das natürlich zarte Blättchen sind. Was du aber schon machen kannst, ist die Stängel total. Zum Beispiel so. Absolut. Das in eine Tomatensauce reinschmeißen, den kannst du danach dann auch wieder rausnehmen und der hat dann halt sein ganzes geiles Basilikum-Aroma in die Tomatensauce abgegeben. Sowas finde ich irgendwie, ne, also wenn die Italianos Tomatensauce-Tag machen, wäre ich gerne mal mit dabei.
Oh Gott, ja. Aber hier Basilikum, genau wie du sagst, es ist quasi nose to tail, also du kannst super gut die Stiele irgendwo mit ins Söschen schmeißen.
Auf jeden Fall, auch ins Pesto schmeiße ich die auch mit rein.
Nicht. Absolut. Wenn ihr eben genau diese frischen Blätter so auch, ja, Deko muss immer essbar sein und du weißt, für mich muss Deko immer Teil des Gerichts sein und nicht einfach nur eine Kiwischeibe am Rand, die da nichts verloren hat. Wenn ihr eure köstliche essbare Deko oben drüber streut, dann natürlich ganz zum Schluss, weil der Basilikum hat eben dieses fantastische, duftige Aroma, vor allen Dingen die Blätter. Und je länger ihr die natürlich erhitzt, umso mehr geht von diesem Aroma kaputt. Wenn man in so Rezepten liest, von wegen immer erst zum Schluss bei der Tomatensauce dazugeben, naja, ist immer eine Frage der Definition. Eine italienische Tomatensauce, also kocht manchmal über Tage, kocht ansonsten bei mir so ungefähr 2 Stunden. Das heißt, ich gebe in der letzten halben Stunde gebe ich die Stiele dazu. Mhm. Wenn ihr euch aber eine Tomatensauce innerhalb von 20 Minuten zusammenrührt, dann macht ihr die Stiele da natürlich sofort rein. Also es ist ja, ne, nur so für den Hinterkopf und dann eben die Blätter würde ich tatsächlich aber kurz vorm Schicken drüber streuen, drunter heben, irgendwie sowas.
Und also haltbar machen finde ich halt super schwierig bei Basilikum. Manche sagen auch hier blanchieren und einfrieren. Basilikum hat halt super viel Wasser. Ja, genau, das verstehe ich halt tatsächlich auch nicht so richtig. Getrocknet, Gefängnis, sorry.
Ja, right to jail. Also auf jeden Fall, es gibt Kräuter, die getrocknet hervorragend funktionieren.
Thymian, Oregano, Rosmarin, Oregano.
Rosmarin tatsächlich auch, super.
Weil die haben halt weniger Wasser.
Ich weiß, jeder soll bitte einmal so kochen, wie er möchte.
Ja, go for
it. Aber ich habe kein getrocknetes Schnittlauch, ich habe kein Boah, da wird mir ganz anders. Ich weiß, warum sollte denn irgendjemand Schnittlauch trocknen? Dann könnte ich direkt ausrasten. Ich würde niemals einen getrockneten Basilikum kaufen und hier, ach, eine getrocknete Petersilie finde ich auch weird.
Nee, aber das sind ja alles die Kräuter, die eben so viel Wasser haben, ja, und wo dann mit dem ganzen Wasser, wenn du die trocknest, eben auch sehr, sehr viel Geschmack rausgeht.
Total, total. Von daher, nee, right to jail. Ja, es gibt auch noch Menschen, die sagen jetzt wahrscheinlich Basilikumöl. Ja, müsst ihr selber wissen, ist überhaupt nicht mein Vibe. Wird inflationär, wirklich seit den 90er Jahren spätestens, wahrscheinlich noch früher, für irgendwelche grünen Pünktchen auf irgendwelchen Tellern verwendet. Finde ich wirklich nie so geil wie wahlweise ein amtliches Pesto oder wirklich die frischen Blättchen, auf die du drauf beißt. Von daher, nö, machst du einfach frisch oder machst du Pesto?
Was ich wirklich, wirklich gerne mag, ist nämlich wirklich, ist so eine Tomatensoße mit Basilikum. Das kann auch wirklich eine faule sein, wo einfach Passata mit reinkommt, geriebener Knoblauch, dann so ein halber Basilikumstrauch. Und bei Ishtar Beverage habe ich, also dieser Köchin, die haut dann auch noch mal einen Schlag Butter damit rein.
Ja, auf jeden Fall.
Das mega. Auch Olivenöl, aber auch Butter, weil Butter macht das dann natürlich noch mal feister, fetter, runder. Das finde ich richtig, richtig lecker. Und Tomatensauce aus dem Ofen, diese geröstete Tomatensauce. Es war mal kurz ein Trend.
Ich durfte das bei, ich glaube, das war mein allererstes Rezept bei Hier und Heute.
Finde ich super.
Anno dazu mal.
Ja.
Ist mega, wirklich.
Da haust du wirklich einfach, also geröstete Tomatensauce ist wirklich, wie man sich das vorstellt, Backblech, Tomate, Zwiebel, Knoblauch, Kräuter.
Olivenöl.
Salz. Olivenöl. Und dann Ofen. Und dann kannst du entweder stampfen oder pürieren eigentlich, ne? Wie du möchtest.
Und die Magie ist ja mal wieder, warum das so geil ist. Im Backofen passiert ja das Rösten dieser...
Die Maillard-Redaktion kommt vorbei.
Wir lieben die Maillard-Redaktion. Es passiert, dass das Wasser aus diesen Zutaten, also das Wasser aus... Ich mache das auch total gerne wirklich mit Kirschtomaten, aber man kann auch einfach größere nehmen, die vielleicht auch gar nicht nach so super viel schmecken. Vierteln und mit auf dieses Blech drauf, genauso wie die Zwiebeln grob vierteln mit auf das Blech. Und dann verdunstet ja das nach nichts schmeckende Wasser aus dem Gemüse raus. Das heißt, das Aroma in dem Gemüse wird dichter, wird komprimierter. Gleichzeitig kommt noch eine leichte Röstung. Es wird alles ein bisschen süßer. Es wird gegart. Und dann könnt ihr da wirklich einfach nur einen Pürierstab reinhalten.
Ja.
Und fertig ist die Laube. Ich finde es voll geil.
Mhm.
Vorm Pürieren bitte den Basilikum wieder rausfischen.
Ja.
Vielen Dank. Danke
dafür. Ja, das auf jeden Fall. Weil sonst wird es auch so eine bräunliche Nummer weil rot und grün ist braun.
Ja, und dann wickelt sich ja total gern dieser Stiel um das Messer.
Ja,
nee. Und dann Messer raus. Wenn ihr was aus dem Messer rausfuddelt, wie etwa ein Basilikumstiel, immer Stecker ziehen, ne? Ganz wichtig. Lernt es als Azubi sehr schnell. Weil irgendwo ist immer ein Trottel, der den Stecker nicht zieht. Wie viel Wassermelonen-Feta-Salat hast du so in den letzten, also
wir nehmen quasi live auf.
Exakt. Wir kommen aus der Hitzewelle. In meiner Wohnung ist immer noch, trotz harter Lüftung seit Sonntagabend, es gibt immer noch eine gewisse Grundhitze. Wie viel Wassermelonen-Feta-Salat hast du in den letzten, sagen wir mal, 2 Wochen gegessen?
Absurderweise gar keinen.
What?
Ja, eigentlich müsste ich jetzt, ich glaube, ich hatte noch keine Muße, mich in den Supermarkt zu stellen und den Melonentest zu machen, weißt du, mit gucken, gelben Punkt suchen, Risse, was so. Ich habe sehr viel koreanische kalte Nudeln gegessen,
mega,
in unterschiedlichen Variationen. Ich habe Wassermelone, habe ich auf Sizilien gegessen.
Ja, geil, ja. Ich finde, Wassermelone ist, also ja, wir sind
genau,
im Hochsommer, wir sind in der Sommerfolge.
Wir sind in der Wassermelonen-Feta-Zeit, wo gerne Minze reingeschmissen wird zu Wassermelone-Feta. Ich aber auch wirklich fantastisch finde.
Basilikum. Ja, finde ich richtig geil. Ich sitze gerade vor dir und ich bin quasi halb Mensch, halb Wassermelone-Feta-Salat.
Mhm.
Ich habe letzte Woche, ich glaube, ich habe gefühlt beinahe nichts anderes gegessen, ehrlich gesagt, weil irgendwie nichts anderes ging. Und ich liebe das einfach so sehr. Ihr wisst schon ihr hattet gerade schon diesen Erfrischungsmoment, das Bitzeln von der Limonade. Und ich finde, ähnlich instant erfrischend ist das Knacken von dieser Wassermelone, wenn du sie aufschneidest. Und auch zeitweise bin ich einfach nur an den Kühlschrank, habe mir so eine Scheibe abgeschnitten und dann noch im Kühlschrank reingelehnt, so reingebissen und habe mir, ich glaube, ich habe mir einfach dann mittags so einen Pott Wassermelonenfeta mit, ich habe auch noch, ich habe nur ein bisschen erweitert um alles, was da so in der Kühlschublade rumfuhr. Ich habe noch Fenchel reingeschmissen, mega lecker, so dünn gehobelt mit rein. Noch irgendwie ein angefangenes Glas grüne Oliven,
ja.
Wie immer.
Voll gut.
Ich weiß jetzt nimmst du es voll gut wieder zurück. Natürlich ein Staudensellerie mit reingeschnibbelt. Ja, ich glaube, den würdest du dir gefallen lassen. Ist so eine Staude auf gefühlt eine halbe Wassermelone.
Ich habe auch bei irgendwas, ich habe irgendwo auf Sizilien auch Sellerie gegessen. Und, war in irgendeinem Gericht drin.
Und ich habe keine Minze reingemacht. Ich bin Richtung Griechenland abgebogen und ich habe hier von meinem griechischen Oregano-Busch ja. amtlich reingebröselt,
ja.
war mega und habe aber auch wirklich deswegen ist der Basilikum so abgeerntet ausnahmsweise mal. Ich habe da auch super viel Basilikum reingeschmissen und das hat mich tatsächlich über diese letzte lächerlich heiße Weird-Ass-Hitzewelle-Woche gebracht.
Mhm.
Kann ich absolut nur aus tiefstem Herzen empfehlen. Gibt's für dich noch so Typ, also wir sind immer noch beim Genovese, beziehungsweise beim, sagen wir mal, mediterranen Basilikum. Gibt's Gerichte, wo du sagst, das gehört zusammen?
Also ich finde schon auch so eine Kombi ist für mich Ricotta-Zitrone-Basilikum.
Ja.
Weil dann hat man so diese Cremigkeit vom Ricotta und so dieses Ätherische vom Basilikum und so eine zitronige Mega. Frische. Also ich mache damit, ich schmier mir das auf ein Brot.
Ja.
Ich fülle damit, in der Theorie fülle ich eine Nudel damit.
Exakt.
In der Praxis
isst du esse
ich
Nudel
das wieder, als ja. Nudelsoße.
Ja.
So. Das finde ich schon geil. Weil da halt auch da hast du halt auch wieder drei Sachen, die einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
Total,
so.
Total. Wie gesagt, es wird ja in Bella Italia, ist diese Kombi, die wird ja in alles reingefüllt, was nicht bei drei Pronto sagt.
Pinienkern wow. schmeiße ich da vielleicht auch noch drauf.
Really nice. Und ich dachte gerade, natürlich möchte man das, im Raviolo, man möchte das in einer, im Ich will, wie ist der Singular von Cannelloni? Cannelloni. Und wo ich sie auch wirklich gerne drin habe, auch jetzt gerade, ja, doch, könnte man es auf dem Markt finden, eine Zucchini-Blüte.
Ja.
Und da so amtlich Ricotta-Basilikum-Füllung ja. rein. Ja, aber auch einfach aufs Brot geschmiert oder so als Dip.
Crostini-mäßig.
Finde ich ganz großartig. Ich wollte noch einen kleinen hier Aromenpunkt dazu beisteuern. Was ich total schön finde, was ich nicht wusste, es sind bestimmte Duftaromen im Basilikum drin, die wir jetzt nicht alle chemisch aufschlüsseln oder benennen. Ich auf jeden Fall nicht. Und es gibt tatsächlich einfach einen chemischen Grund, warum wir die Kombination aus Basilikum und Tomate so geil finden, weil die ähnliche Aromenmoleküle haben. Unter anderem Linalool. Und unser Gehirn erkennt diese gemeinsamen Duftstoffe und mag das und findet das toll.
Und deswegen passt das so gut zusammen.
Ja, tatsächlich, weil unser Gehirn sagt, oh, das kennen wir aber. Guck mal da nochmal, finden wir super, passt richtig
Memory
gut zusammen.
Memory, machen wir ein Pärchen draus.
Wir machen Memory.
Ein Aromenpärchen eigentlich.
Witzig, was das Gehirn da oben ja. da macht. Ne? Deckt gerade dann eine Tomate auf und ein Basilikum und sagt, ja, passt, gefällt mir gut. In dem Zusammenhang dürfen wir natürlich Pizza Margherita nicht unterschlagen.
Ja, kommt auf eine Pizza Margherita Basilikum
ja,
drauf?
Ja, unbedingt. Deswegen ist das ja auch die.
Weil ich dachte nämlich direkt, das wäre eine Pizza Caprese.
Nee, es ist die Margherita. Habe ich in der Pizzaschule in Neapel gelernt.
Ja, interessant. Aber auf eine Margherita kommt auch Fior di Latte eigentlich
ja.
drauf, ne? Was ja eigentlich Mozzarella auch ist.
Absolut, genau. Und San Marzano-Tomaten, Fior di Latte, Basilikum, Olivenöl. Und natürlich Passione. Es muss immer Passione rein. Und der Basilikum wird aber nicht mitgebacken, sondern der kommt anschließend
ja.
drauf.
Nee, das, weil sonst wird er ja schwarz.
Und auch eben auch nicht so ein, und ich verstehe das wirklich sehr gut, da kommt auch nicht so ein Berg drauf, sondern wir reden hier über so drei Blättchen.
Ja.
Das war manchmal, oder manchmal ist auch nur eins drauf, aber ja, wenn du dann genau diese Ecke erwischst, weißt du auch, warum er drauf ist.
Ja, dann ist es ja im Prinzip, aber sind es ja trotzdem die Caprese-Zutaten, ne? Und oft ist wahrscheinlich eine Pizza Caprese eigentlich eine Margherita, weil oft der Stani-Pizza-Käse kein Fior di Latte ist.
Und?
Oder also sagen wir mal, sagen wir immer, in so einer Stani-Pizzeria, in der Eckpizzeria bei mir, da kommt kein Fiordi-Latte-Stani-mäßig auf. Das ist eine sehr solide Pizza, aber in so Cool-Kit- oder etwas mehr High-Class-mäßigen Pizzaläden ist dann Fiordi-Latte als Käse drauf.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die Caprese mit quasi das Tomatensoße, aber auch zusätzlich
Nochmal frische Tomaten.
Nochmal frische Tomaten.
Ja.
Ich glaube, dass das der Unterschied ist. Mhm. Ja, ansonsten finde ich noch, fällt mir spontan noch, wir sind immer noch in Bella Italia, die Pasta Norma ein, haben wir schon 100-mal drüber geredet. Das ist ja letztendlich geiles Tomatensüßchen, wo anschließend zum Schluss die Stiele ausgekocht werden. Salziger Ricotta, gebratene Aubergine und da amtlich Basilikum obendrauf, auch mega geil. Und ich dachte noch an eine Gazpacho.
Super. Wir haben ja auch mal eine Melonen-Gazpacho gemacht. Eigentlich kannst du den Wassermelone-Feta-Salat auch pürieren und dann Feta reinbröseln.
Ja, also den Feta würde ich wirklich nicht mit pürieren.
Nein. Den wollen wir als Salzspitze oben drauf.
Exakt, genau. Haben wir das nicht sogar?
Wir haben auf jeden Fall schon mal Wassermelonen.
Wir haben eine mit einer Cantaloupe-Melone gemacht. Ja, und da würde ich auch wirklich ausnahmsweise so ein bisschen Basilikum mit pürieren.
Ja.
Finde ich ganz, ganz lecker. Und wir erinnern uns natürlich, Zeitzeugen erinnern sich, wir haben doch irgendwann mal, haben wir so ein geiles, wir haben entweder ein Sandwich oder ein Crostini gemacht.
Ja, in der Kirschfolge.
Mit so marinierten Herzkirschen und
da Feta.
Fettminze und Basilikum dran. Mm.
Das war eines unserer besseren Sachen. Nee, wir machen, aber das ist, daran denke ich immer mal wieder. Und wir machen jetzt nicht eine Basilikum-Folge. Und es ist super warm, eigentlich immer noch zu warm zum Kochen und wir machen keinen Caprese. Deswegen machen wir jetzt Caprese.
So, Anke, bist du extrem mediterran unterwegs? Ich fühle mich richtig mediterran. Du warst glücklicherweise noch im italienischen Feinkosthandel. Was ist ein italienischer Supermarkt?
Ja, Großhandel. Ja, das ist auf jeden Fall ein Großhandel. Diese Preise sind nämlich immer ohne Mehrwertsteuer.
Yes. Und man kann erst ab 30 Euro mit Karte zahlen. Ja, irritiert mich auf jedes Mal.
Ja, wir machen jetzt einfach Caprese.
Ja, aber wir machen Caprese in geil, haben wir gesagt. Und dann war ich für den Einkauf zuständig und habe auch spontan eine richtig schöne, wirklich, guck mal, riech mal, richtig schöne, duftende Tomate, hier so eine Ochsenherztomate, prächtige Tomate gefunden. So, und dann bin ich nämlich in den Supermarkt, der erste, also Montagabend quasi nach der Hitzewelle, und dieses Regal mit Feta und Mozzarella war einfach wirklich komplett leer geerntet. Da lagen nur noch leere Kartons.
Vergiss mal Skier-Knappheit. Es herrscht Burrata
absolut.
Mozzarella-Knappheit.
Und eine Feta-Knappheit. Ich musste wirklich lachen. Nur das, ne, denn dass wir dann halt, ich dachte schon, wir müssen irgendwie ein bisschen Caprese unserer frühen Jugend nachbauen mit Gummimozzarella. Aber zum Glück hast du noch den Weg in den italienischen Feinkostladen gefunden.
Also der Burrata ist auch, der fühlt sich an, wie ich mir ein Brustimplantat vorstelle.
Oh.
Der ist ganz zart.
Oh, das finde ich gut. Der hat, richtig gut.
Der hat noch nicht mal diese typische harte Schale.
Oh, ist super gooey. Oh ja. Hier unsere wunderhübsche Tomate.
Den fasse ich am besten gar nicht mehr weiter an hier, bevor der nicht gleich auseinander geht.
Das reicht schon fast, oder? Ich auch. Ich halte mich ja ansonsten nie an diese... schon gar nicht in einer Wohnung ohne Klimaanlage halte ich mich eigentlich nie an die Vorgabe, Tomaten nicht in den Kühlschrank, weil die mir ansonsten einfach innerhalb weniger Tage und Stunden weggammeln und Dellen haben und weich werden und Fliegen drauf sitzen. Aber hier habe ich die Tomate tatsächlich, ich habe sie temperiert.
Ich finde, das hilft immer gut, selbst wenn man die in den Kühlschrank tut, die dann einfach ein bisschen vorher rauszuholen.
Absolut. So, hier einfach nur so Tomate aufgeschnitten.
Jetzt kommt der Burrata eigentlich drauf.
Burrata drauf, ganz genau.
Soll ich den schon mal zupfen oder im Ganzen?
Vielleicht so aufbrechen. So, und dann haben wir uns heute nach einer intensiven Caprese-Konferenz dafür entschieden, keinen Essig drauf zu machen.
Nee. Und das finde ich, ist auch, das ist die richtige Entscheidung.
Finde ich auch. Hätte ich jetzt wirklich so ein Fläschchen von so einem geilen, uralten, sirupartigen Essig aus Modena, dann würde ich mich drauf einlassen. Habe ich aber gerade nicht. Ich habe einfach nur so einen, ich habe einen Aceto Balsamico gerade da, aber halt so einen jüngeren, der einfach dünnflüssiger ist. Und irgendwie will ich den da nicht.
Nee.
Irgendwie nicht. So, jetzt habe ich hier noch das geile Es ist ein griechisches Olivenöl. Und da jetzt auch nicht so ein bisschen, sondern schon so, so gut. So, meine liebe Anke, und jetzt dürfen wir natürlich das Allerwichtigste nicht vergessen. The Basil.
Jetzt müssen wir aber natürlich, wie ernten wir den jetzt?
Am besten. Ach du, zupfst du da mal ein bisschen.
Ja, eigentlich soll man ja nicht die Blätter zupfen. Das habe ich ja wohl eben eigentlich noch gesagt.
Gut, dann machen wir vielleicht so. Passt.
Oh, wie schön.
Ja, lecker. Fertig ist der Caprese.
Es wird direkt an alles Bissen gebaut hier.
Auf jeden Fall.
Du zuckst so mit den Schultern. Das ist so ein typisches, ja, yeah, what's not to love about it, ne?
Absolut. Das ist einfach, also die Tomate könnte noch mehr Power haben. Mhm. Die Tomate ist immer noch relativ schwach. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist einfach eine andere, das ist einfach eine andere Nummer als Caprese von einem durchschnittlichen bis schlechten italienischen Restaurant und auch der Caprese, mit dem ich aufgewachsen bin. Gummi-Mozzarella, der nach nichts schmeckt, Tomate schmeckt nach nichts. Irgendein viel zu bitteres, nicht besonders gutes Olivenöl. Und das ist ja, ne, haben wir schon tausendmal gesagt, so die Magie von der italienischen Küche hat häufig wenig Zutaten, aber es geht halt einfach um die Qualität der Zutaten. Ja. Und du hast ja hier wirklich so diese vier Bausteine, Salz natürlich unbedingt auch noch. Und ja, wenn diese Zutaten an sich geil sind, dann brauchst du nicht mehr. Dann ist das, ja. Du musst es nicht ewig kochen, sondern ja, genießt gerade diesen geilen Käse, die geile Tomate und schön den pfeffrigen, geilen, grünen, ätherischen Basilikum dazu. Finde ich nur geil.
Und Burrata, das haben wir selbst auch schon mal gesagt, das ist ja dieser sahnegefüllte Mozzarella. Also Sahne ist jetzt, da ist drin, innen drin so ein cremiger Kern, Stracciatella. Das kannst du auch einzeln kaufen.
Ich würde gerne in Bologna auf der, ich würde sagen auf der Bolognese, nein, auf dem Ragout, auf der Hackfleischsoße. Tagliatelle al Ragout, also ne, Spagbo, kriegst du in Bologna gerne so ein Löffelchen Stracciatella. Und ich meine, das wäre quasi gezupfter Mozzarella mit Sahne. Das wird in ein Säckchen gepackt und dieses Säckchen ist der Burrata.
Und theoretisch bekommt man Burrata mittlerweile sogar nicht in der Qualität, in der wir ihn jetzt essen, aber man kriegt den schon auch relativ solide bei Aldi sogar.
Ja.
Man hätte jetzt auch einen geilen Büffelmozzarella nehmen können. Das schmeckt dann noch mal ein bisschen salziger. Und
oder
ein bisschen,
die Latte geht auch.
Alles, ja, alles außer der Gummimozzarella, der dafür sehr viel Protein hat.
Ja, Anke, ist auch mal eine schöne Abwechslung zum Wassermelone Feta. Wie gesagt, ich bin halb Mensch, halb Wassermelone Feta. Und ja, jetzt gibt's erstmal heute zumindest Tomate und Burrata. Ist ja ehrlich irgendwie quasi derselbe Bausatz, nur anders.
Und Käse und
wässriges oder sehr wasserhaltiges, besser so.
Ja.
Frucht beziehungsweise Gemüse. Ja, finde ich fantastisch. Wir müssen gleich unbedingt noch, weil wir haben jetzt ja wirklich hauptsächlich über den mediterranen Basilikum gesprochen. Wir müssen gleich
auf jeden Fall. Qua auch unserer Sozialisation, muss man sagen, ne? Weil bis Thai-Basilikum in mein Leben gekommen ist.
Boah.
Das ist, also.
Ich überlege gerade. Boah, da war ich Ende 20, 28 oder so.
27. Ja, bei mir war das auch irgendwas so Mitte, also bei mir war es so, auf jeden Fall, vielleicht noch so in den Studiumsausläufern, wo man vielleicht mal Thai essen gegangen ist.
Also ich hatte auch
oder vietnamesisch und der auf irgendeinem Salat oder sowas drauf lag. Sowas muss das gewesen sein. So ein Bun Bu He oder irgendwie sowas.
Ich habe auf jeden Fall kein Thai-Basilikum in meiner Ausbildung in der Hand gehabt. Auf gar keinen Fall. Sondern ich glaube wirklich später entweder durch Essen gehen, wahlweise in einem vietnamesischen oder thailändischen Restaurant. Und später durch Reisen. Und wenn du zum Beispiel in Vietnam bist und dir wird an jeder Garküche, in jedem Restaurant gefühlt, zu sehr vielen Gerichten wird dir quasi so ein Körbchen mit Kräutern gereicht, wo so, ich glaube, 5, 6, 7 verschiedene Kräuterchen drin sind. Und da ist immer auch ein Thai-Basilikum dabei.
Ja.
Im Zweifel ist es noch eine andere Sorte, eine andere Züchtung, aber es geht eben in diese Richtung. Es sind diese eher lilafarbenen Blätter, die halt auch wirklich so eine gewisse, ja, schon so Anisnote mitbringen. Und bevor wir jetzt wirklich ausführlich noch in Rezepte diven, in denen zum Beispiel Holy Basil oder Thai Basilikum eine sehr, sehr große, wichtige Rolle spielt, würde ich gerne nur einen ganz kurzen, einen Shallow Dive ins Pesto machen, um das abzuschließen, weil ich bin tatsächlich nicht mit, also es gab bei uns auf jeden Fall hochverarbeitete Lebensmittel, definitiv, aber ich bin nicht in einem Haushalt groß geworden, wo es ein Glas Pesto gab. Und da ich ja auch erst sehr, also ich habe ja nach meiner Ausbildung erst studiert. Das heißt, diese Studizeit, wo du nicht kochen kannst und wo du kein Geld hast, also ich hatte auch kein Geld, aber ich konnte kochen und deswegen fiel für mich eben dieses Pesto aus dem Glas. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich mir sowas jemals gekauft habe tatsächlich, witzigerweise. Und ja, bei Food Stylings vielleicht, ansonsten, damit es schnell geht. Aber ja, die sind ja dann auch
ja, ich finde aber auch dieses Pesto aus dem Glas, das hat seinen ganz eigenen Geschmack. Das schmeckt wirklich gar nicht, also ich verstehe überhaupt nicht, wie das passiert, dass das gar nicht wie selbstgemachtes Pesto schmeckt. Das,
ja, das, Arne, was du meinst?
Da, ja, also ich habe so das Gefühl, ich würde, also das hat eine sehr, vielleicht kommt es auch daher, dass da eigentlich quasi nie richtiger Parmesan drin ist oder sowas. Das hat so eine ganz eigene Form von Salzigkeit.
Ja.
Das hat aber auch so eine ganz eigene Form von Kräuterigkeit, die nicht für mich so eine Basilikum-Kräuterigkeit ist.
Ich weiß nicht, ob, also es wird wahrscheinlich solche und solche und solche geben. Ist ja wahrscheinlich auch eine Preisfrage. Und weiß ich nicht, ob in den meisten dann vielleicht eher tatsächlich sowas wie Petersilie und Spinat drin ist, anstelle von einem Basilikum. Ich könnte mir vorstellen, weil das Zeug wird ja schon irgendwie, das wird ja, das industriell hergestellte wird ja auf jeden Fall in irgendeiner Weise erhitzt. Das wird ja irgendwie
pasteurisiert. Ja, das muss halt irgendwie konserviert werden. Ja. Deswegen ist das halt auch nicht mehr so schön grün dann, ne?
Ja, und deswegen wird es natürlich auch nie so nach diesem duftenden Basilikum schmecken, weil wir haben ja gerade schon besprochen, dass dieses Aroma sehr hitzeempfindlich ist.
Ja.
Und das ist das Ding, wenn ihr gerne mal Pesto selber macht, möchtet das mal ausprobieren. Das ist ein unfassbarer Unterschied, sowohl erstmal Glas auf als das im Mixer zu machen und es geht wirklich schnell und man kann auch, wir haben ein anderes Rezept, wir machen ja Caprese, aber es gibt Rezepte, wo ihr das auch wirklich auf 2 oder 5 Personen runterrechnen könnt und ihr müsst nicht jedes Mal so ein Riesenglas machen und dann wisst ihr nicht, wohin damit. Aber es ist wirklich, es ist so ein krasser Unterschied und ich glaube, das war echt, als ich das erste Mal gemacht habe, war das so ein totaler Heureka-Moment, weil das schon, vor allen Dingen auch wenn du entweder ausschließlich Basilikum oder wirklich 2/3 Basilikum, 1/3 Spinat nimmst, das schmeckt so krass anders. Und dann gibt es eben auch nochmal einen Unterschied, weil jetzt können wir ehrlich kommunizieren, man macht das im Mixer. Man macht das im Mixer und nicht so, wie es traditionell vorgesehen ist.
Ja, eigentlich schmeißt es in, eigentlich wird es gemörsert und nicht gemixt. Ja.
Und das ist tatsächlich, muss man auch mal sagen, wenn ihr mal richtig viel Zeit habt und ihr habt mal richtig Bock, macht dafür 2 Personen und ihr habt vielleicht auch, ihr sagt, ich muss noch ein bisschen Workout, heute ist Arm Day, heute ist mal ein bisschen Bizeps Day, dann schnappt euch euren Mörser und wirklich zerdrückt den Knoblauch, die Pinienkerne und auch wirklich diese Blätter zu so einer richtigen Paste und dann gießt ihr da das Öl dran und macht das wirklich händisch mit diesem Mörser. Das dauert definitiv länger als das im Mixer. Aber das Ding ist, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt über Hitze gesprochen. Natürlich wird auch ein Mixer, auch da ist es immer eine Frage des Geldes. Einer mit so einem geilen Motor wird nicht so schnell heiß wie ein etwas günstigeres Produkt in der Regel. Und sobald das Pesto eben nach Form von Hitze, die dieser Mixer einfach erzeugt. Sobald das Pesto dieser Hitze ausgesetzt ist, umso weniger aromatisch ist es. Und natürlich, wenn du ja quasi da schön im Kühlen mit dem Mörser rumhantierst, kommt gar keine Hitze, auch tatsächlich dieses nicht kuttern, sondern zerreiben der Zutaten.
Ja.
Das auch, ne, was wir mit den Fingern machen, wenn wir so ein Blatt zerreiben, sorgt dafür, dass es krass aromatisch wird. Und ich habe schon öfter so ein, vor allen Dingen in Italien wird es tatsächlich sehr oft immer noch mit einem Mörser gemacht. Und das ist echt eine krass andere Nummer, muss ich mal ganz klar sagen. Ich mache es hier auf jeden Fall mit dem Mixer, weil es schneller geht. Aber vielleicht mache ich auch eines schönen Tages das Ganze mit einem Mörser. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich mache es eigentlich auch immer mit dem Mixer. Bin allerdings, ich glaube, bei Apple TV habe ich so eine Doku geguckt über Leute, die sich geile Häuser gebaut haben. Und da war auch ein mexikanisches Haus und die hatten diesen mexikanischen Mörser, diesen Molcajete auf 3 Beinen. Dann dachte ich, ich brauche das.
Ja.
Weil mein Mörser ist auch langsam, der hat viel gemörsert. Da mörsert man jetzt auch manchmal so ein bisschen
Mörser mit.
Ja, ein bisschen Mörser mit. Vielleicht, weil ich stehle echt den, wenn er dann mal irgendwann, wenn ich mich dazu entschließe, den Molcajete mit Pesto ein, Stil echt.
Ja, da ist Impulskauf Jule auch. Ich habe mir aus Indonesien so einen
kleinen... Damit haben wir, du hast doch dir so ein Holzmörser, damit haben wir auch irgendwas gekocht.
Haben wir damit nicht sogar eine Erdnusssoße gemacht?
Ja, oder ich glaube so ein Salatdressing, irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, ja, tatsächlich.
Da haben wir Nüsse und Knoblauch drauf
gezogen. Und von dem Kollegen aus Holz musste ich mich aber tatsächlich aufgrund von, da waren Wurmlöcher drin.
Oh.
Und dann dachte ich mir, also der Holzwurm war da einfach drin.
Oh.
Jedenfalls, ja, so Mörserkauf bin ich sehr, sehr anfällig. Beweisführung abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum Thai und zum Tulsi.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja eben schon über Pad Kra Pao gesprochen.
Haben wir auch schon gekocht.
Genau. Dafür einfach zurückspringen in die...
Wo haben wir das denn gemacht?
Das war die Eigelb-Folge. Da haben wir ein geiles Spiegelei getan.
Ja, sicher.
Da könnt ihr euch nochmal den Pad Kra Pao Deep Dive geben.
Und das Rezept. Also so ein bisschen, es ist ein leicht europäisiertes Rezept. Richtig geil. Wir reden über spicy Hackfleisch, kann man aber auch wirklich mit Tofu machen oder Veggie-Hack. Sehr scharf und ganz wichtig, geschmacksgebend ist der indische Basilikum, der Holy Basil. Und man kann ihn mit, wird er manchmal, weil man den, wie haben wir schon gesagt, er wird in Deutschland, kriegt man nicht unbedingt so häufig indischen Basilikum. Und er wird dann manchmal auch mit Thai-Basilikum ersetzt.
Ja, aber hey, es ist jetzt noch die Jahreszeit, wo man Kräuter... man kann das jetzt draußen aussehen. Jetzt ist es noch warm genug. Vielleicht kann man dieses Jahr noch eine Holy Basil-Ernte machen, eine Tulsi-Ernte. Du hast aufgeschrieben, natürlich, ich dachte auch so, wie konnte ich das vergessen, eine Pho? Wo wir dann bei dem vietnamesischen Kräutersträußchen sind, wo Koriander eigentlich immer noch dazugelegt wird, ne? Und dann Thai-Basilikum.
Thai-Basilikum, da ist gerne noch so ein...
Feingeriebene rohe Zwiebeln liegen da auch manchmal, entweder schon auf der Suppe oder auch mit daneben.
Es ist ein Fishy Leaf, also ich kann dir nicht sagen, wie es übersetzt heißt. Also es ist auch im Asiamarkt liest man dann häufig Fishy Leaf. Das wird immer dann dazu gesagt, dass das quasi gut für die Frauen ist, sprich entkrampfend bei Regelschmerzen. Und es hat einen sehr intensiven, ein bisschen unbeschreiblichen Geschmack und die einen lieben das und die anderen hassen das.
Ein bisschen stelle ich mir das so vor, wie wenn grüne Spargelspitzen ein bisschen zu lange liegen und das dann so diesen Geruch hat, wo man kurz ist so,
verstehe. Ja, auf jeden Fall ist Thai-Basilikum gerne in diesem Körbchen bei der Pho dabei.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall
falsch. Oder auch bei so Salaten oder irgendwie sowas, ne? Da gibt es doch dann auch diese Betelblätternummer, die manchmal auch in Salaten ist. Oder auf Salaten. Ich habe auf jeden Fall schon mal auch mal so einen Salat mit Bolalot drauf gegessen.
Und da ist gerne mal so ein Thai-Basilikum dabei.
Oder auch so Reisbandnudelsalate, wo das dann auch mit da drauf ist eigentlich.
Auch die Sommerrolle, da wird gerne ein Koriander oder halt eben so ein Blättchen Thai-Basilikum mit eingewickelt. Dann tatsächlich die grünen und die roten Curries. Und das ist nicht in, das ist, ja doch, ich hoffe, ich jetzt hier gerade keinen Blödsinn, es ist nicht in der Currypaste mit drin.
Nee, weil die Currypaste, da sind wir dann so eher so im Zitronengras, Knoblauch, Galgant-Bereich und nicht so im Kräuterbereich,
glaube ich. Genau, und auch eher ne, so Garnelenpaste, eher so die Dinge und eben das. Der Thai-Basilikum wird da auch wirklich, dass da so ein ganzer Zweig mitgekocht wird und wird dann da anschließend rausgefischt oder bleibt da einfach drin. Habe ich bei, vor allen Dingen beim grünen Curry, habe ich es gerade auf jeden Fall auf dem Schirm, aber in roten Curries auch häufiger mal. Dann natürlich so verschiedenste, es gibt ja 1001 Stir-Fry, so Wokgerichte, die ne, schnell hohe Hitze mit allerlei Hähnchen, Rind, Tofu und dann gerne Chili, Knoblauch.
Mhm.
Ab geht's und da wird dann eben auch noch ähnlich wie beim Pad Kra Pao, so zum Aromatisieren wird dann da einfach so ein Ass Thai-Basilikum mit reingeschmissen. Finde ich ganz, ganz lecker, weil dann natürlich auch dann so aromatisierst du ja auch das Öl tatsächlich. Salate, hier der thailändische, wie heißt der nochmal, Lab?
Lab, ich wollte es nämlich gerade sagen.
Lecker, Leute.
Ja, das gibt es. Ich habe das auch schon mal mit Tofu gegessen. Das ist eigentlich ein Hackfleischsalat im Sinne von gehacktes Fleisch.
Ja, ich denke gerade an gekochtes Hähnchen, was so klein gehackt
wird. Genau, es geht auf jeden Fall um klein gehacktes Fleisch.
Was auch nicht, Rind. Was eher irgendwie ein bisschen schonend gegart wurde, da sind keine Röststoffe dran,
ja,
in meiner Erinnerung. Aber vielleicht erzähle ich auch da gerade wieder Blödsinn. Es ist auf jeden Fall quasi ein Fleischsalat. Gib es in Rind, gib es in Hähnchen.
Aber gibt es tatsächlich auch, ich habe es auch schon mal vegan gegessen.
Ja.
Aber ich habe es natürlich nicht an der Quelle gegessen.
Und da richtig Fettkräuter rein, so auch richtig schön Rohkost, aber auch manchmal ist da noch so ein bisschen in Essig eingelegtes Gemüse mit dran, also dass du auch wieder so 35 Konsistenzen hast, ne, auch so dieses Frische, wieder was Gegartes, und da auf jeden Fall frische Kräuter, Kräuterpower dran, Koriander, Thai-Basilikum, finde ich ganz lecker. Ist auch hier vielleicht für die nächste Hitzewelle, könnte ich mir ein Lab sehr gut vorstellen. Mhm. Doch, finde ich,
ja, wobei
großartig.
Das muss ja alles einmal nochmal gegart werden.
Oh Gott, du musst das Hähnchen irgendwie warm kriegen erst, ne? Du musst das,
ja. Ja, das ist, also ich sag mal, bei der aktuellen Hitzewelle habe ich irgendwann morgens bei offenem Fenster gekocht, was gekocht werden musste. Bei den Korean Cold Noodles, ja, zum Beispiel, habe ich Eier und Nudeln morgens gekocht. Du richtig sehen konntest, wie die Temperatur hochgegangen ist, ja, sobald du einmal den Herd angemacht hast. Und das war ab einer gewissen Uhrzeit undenkbar.
Das ist schade. Ab spätestens 11 ganz, Uhr wird
ganz
hier,
schade,
wird hier kein wärmendes Gerät mehr angeschmissen. Unter
vielleicht
gar
muss
Umständen.
Man das dann einfach vormittags oder ganz früh morgens zwischen 6 und 7 muss man dann schon, steht man am Herd und gart Hähnchen, damit man abends Lab essen kann.
Finde ich geil. Finde ich gut. Das ist Meal Prep mal anders, das ist Hitzewelle Meal Prep. Oh. Wir haben noch 2 Dinge auf der Uhr, glaube ich, mindestens. Und zwar, wie stehst du zu Basilikum im Dessertbereich? Du meinst schon so Erdbeeren-Basilikum, gerne auch mal so Eissorten.
Ja, Sorbet ist, also Basilikum-Sorbet ist ja, glaube ich, fast schon so ein Klassiker. Oder Basilikum-Zitrone auch oder sowas. Kein
grüner Apfel-Basilikum.
Ich würde mir das nicht bestellen. Ich mache die einzige Ausnahme ist für ein bestimmtes grüne Soße-Eis. Das ist Milcheis, grüne Soße. Das ist geil, aber ich bestelle, nee, es gibt ja dann auch, ich meine, in manchen Eisdielen gibt es ja dann auch Basilikum-Sorbet, ne?
Bestell, ja, oder Erdbeer-Basilikum, ich denke an sowas wie Buttermilch-Zitrone-Basilikum.
Ja, wobei Buttermilch-Zitrone-Basilikum finde ich schon wieder attraktiv. Sobald ein Milchprodukt im Spiel ist, macht's irgendwie was mit mir schon wieder.
Also ich sag mal so, wenn ich irgendwie im Restaurant sitze und es ist vielleicht ein bisschen gehoben oder Fine Dining, dann darf da alles Mögliche an Spektakeln stattfinden.
Bitte
lebt euch aus.
Nee, dann mache ich mit.
Dann nehme ich wirklich alles mit. Da könnt ihr mir Sichuan Pfeffer und Aprikose servieren. Ja, ich muss überlegen, ob ich das geil, weiß ich nicht. Also, ne, da nehme ich alles mit, da bin ich super neugierig und finde auch wildeste Kombinationen super spannend. Aber wenn ich so an der Eisdiele stehe, da bin ich aber auch keine besonders abwechslungsreiche Person, sondern ich habe so meine Go-Tos und Ende Gelände. Und ein Go-To von mir ist niemals Erdbeer-Basilikum, niemals Buttermilch-Basilikum, sondern es wird immer eher entweder natürlich Haselnuss, Pistazie, Malaga oder Zitrone sein.
Bei mir kommt es total auf die Eisdiele an, wie experimentierfreundlich,
ja, auch
ich bin.
Richtig. Mhm.
Also wenn ich da hier bei in der Gelateria Süd bei dir
Grüße
bin,
gehen raus.
Kann ich nicht kein Pistazieneis bestellen.
Auf gar keinen Fall.
Aber es gibt auch so in Frankfurt so ein paar Eisdielen, die einfach, und in Köln gibt es die ja auch,
ja,
die keine feste Rotation haben, außer dass die eigentlich immer Vanille, Erdbeer, Schoko da haben, aber ansonsten die Theke sehr rotiert.
Und auch gutes Eis machen.
Da esse ich zum Beispiel auch gerne mal ein Frankfurter Kranz oder ein Milchreiseis.
Da wäre ich aber auch, siehst du, aber würde ich immer eher nehmen als Buttermilch-Basilikum.
Ja.
Ich kann ja auch gar nicht sagen, warum, ja, weil auch so diese Erdbeer-Basilikum-Salatgeschichte, die wird ja auch so in der Spargelzeit, dann wird irgendwie Erdbeerspargel und da noch Basilikum und noch ein bisschen Minze rein. Das wird ja in ganz vielen Restaurants irgendwie rauf und wieder runter gespielt, sowohl in der Vorspeise als auch im Dessert. Und die Leute finden das ja auch total spannend. Ich glaube, es ist einfach so was Individuelles, dass ich entweder, weil ich das in der Ausbildung so häufig machen musste oder weil ich das so ausgelutscht finde, oh, nee. Nee, möchte ich nicht, sage ich nein. Wo ich ganz laut Ja sage, ist im Getränkebereich.
Ich meine, wir haben ja schon gesüffelt eben, ne?
Ja.
Die Basilikum-Limonade und, na klar, der Gin-Basil-Smash.
Oh mein Gott, ja. Ja. Ich dachte eine Zeit lang, ich hab das zu häufig schon getrunken und das ist jetzt auch so all. Das
ja.
ist so ein, das ist quasi Erdbeer-Basilikum-Salat in Getränkeform. Nee, Nee, gerade, so, also ich möchte das im Sommer trinken. Ja. Ich trinke sowas nicht im November, sondern es muss heiß sein. Ich habe Sandalen an, ich habe pedikürte Füßchen und
Manikürte Füßchen
und habe ein Sommerkleidchen an. Stell mir gerade vor,
wie man so ganz zurückgelehnt auf einem viel zu hohen Stuhl sitzt und man dann auf dem Tisch die
und dann auf dem Tisch die Füßchen drauf. Ja. Bisschen wie beim Reformer-Pilat, ist nur halt noch schlimmer. Genau, also ich habe auf jeden Fall was Sommerliches an, mir ist relativ warm, ich habe vielleicht ein kleines bisschen Sonnenbrand auf dem Nasenrücken, hoffentlich eher nicht. Dann hätte ich wirklich gerne draußen in der Außenbestuhlung einen Basil Smash.
Du hast hier was aufgeschrieben, das finde ich, ich habe einen ähnlichen unglaublichen Moment wie in unserer Käsekuchenfolge. Da haben wir festgestellt, dass der Basque Cheesecake auch gar nicht so super alt ist, sondern ich weiß jetzt nicht mehr wann. Keine Ahnung, wann der jetzt erfunden wurde, auf jeden Fall jetzt auch nicht so im 18. Jahrhundert, sondern den gibt's erst seit entweder 70er oder sogar 90er, irgendwie sowas.
Ja, genau, ja. Und ich denke auch, irgendwie denke ich an nochmal an 1982, aber wahrscheinlich eher so 72.
Aber
es ist nicht 200, 500, 600 Jahre.
Genau, nee. Und beim Gin Basil Smash hätte ich jetzt auch gedacht, das ist voll der Bar-Klassiker, aber das stimmt nicht.
Ich bin ganz kurz ins Rabbit Hole abgetaucht. Ich glaube einfach, weil ich auch ein bisschen Bock auf das Getränk hatte, ehrlich gesagt. Mhm. Und habe festgestellt, also Smashes sind nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, zerdrückte Hamburger, sondern Smashes, es sind eigentlich Mixgetränke und es gibt eine Spirituose und die wurde früher mit Zucker und Minze kombiniert.
Aber Smash heißt dann schon wahrscheinlich, dass das Kraut gesmashed wird, ne?
Genau, weil ich habe auch nachgeguckt, der Basilikum wird auch wirklich mit einem...
So gemuddelt, ne?
Genau.
Du machst die Bewegung von dem kleinen Mörser in dem Glas.
Ich mache so eine langsame Mörserbewegung, genau. Und weil ich habe auch überlegt, wird der irgendwie gemixt? Und dann haben die da immer so ein Konzentrat, weil das ist ja auch häufig so leuchtend grün. Und nein, es wird tatsächlich quasi pro Glas, wird frisch, werden so Basilikumblätter, haben wir schon gesagt, super intens, wenn man dran reibt, werden halt genau so zerdrückt. Und da kommt das Basilikum-Aroma in dieses erfrischende, kühlende Gin-Getränk. Ordentlich Eismuster dran.
Zitrone auch, ne?
Kommt, ich denke auch an Zitrone.
Ja,
ich denke, es ist eine Säure dran.
Ein bisschen kontra, weil es ja eigentlich Zitrone, da haben wir das grüne Spargelgate von deinem Kochwettbewerb. Das verfärbt ja eigentlich so grüne Sachen. Aber das macht die dann potenziell, vielleicht sorgt das für das eher leuchtende Grün, weil das ja dann fast in sowas gelb-bräunliches reingeht, weißt du? Ich denke, ich frage mich gerade, wie das chemisch funktioniert.
Ja, ich überlege, weil
es ist ja nicht so ein tiefes Grün, was so ein Basil Smash hat. Es ist nicht so ein Basilikumblattgrün.
Und also eigentlich, wenn du den Basilikum ja wirklich auch nur so ein bisschen zerdrückst, und der ist ja dann eigentlich nicht damit drin, dann dürfte dieses Getränk eigentlich eher farblos sein als Giftgrün. Ne? Weil, also ich vermute, dass viele auch wirklich mit einem Extrakt arbeiten, selber auch extrahiert, damit es vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Oder halt irgendwie mit ein bisschen Basilikumöl oder so nachhelfen. So, du guckst gerade nach. Währenddessen erzähle ich nochmal ganz kurz quasi die Geschichte. Wir hatten ja gerade gelernt, Smashes, Spirituose mit Zucker und Minze. Und als Smash, Smasher oder Smash-Up war Mitte des 19. Jahrhunderts ein vereinfachter, jetzt kommt der nächste geile Name, Mint Julep bekannt. Ja, und ne, das ist, ich glaube, Mint Julep ist mittlerweile auch echt so ein Cocktail-Klassiker auf jeden Fall. So, und daraus hat jetzt allen Ernstes, wir sind im Jahr 2008.
Da hatte ich schon Abi.
Du, da habe ich mich gerade durch meine Kochprüfung gequält. Ja, jedenfalls, wir sind im Jahr 2008 und wir sind nicht irgendwie in New York oder Paris, wie auch immer. Wir sind allen Ernstes in Ulm. Das finde ich wirklich hilarious. Wir sind in Ulm in einer Bar, die da heißt Blaupause. Und da hat der Miteigentümer Harjolf Sproll, hat wohl allen Ernstes den ersten Basil Smash, Gin Basil Smash gemixt.
Das finde ich richtig, richtig witzig.
Hier so ein Mixology Magazine hat da mal eine Geschichte drüber gemacht. Und die haben ihm das quasi zugesprochen, dass er in Ulm im Jahr 2008 das erste Mal dieses Getränk.
Da kannst du wahrscheinlich auch auf so eine Reise gehen wie beim Caesar Salad.
Ja, ne? Natürlich. Es wird mit Sicherheit auch ganz viele Leute sagen, nee Leute, ich habe das schon vor 10 Jahren gemacht, also beruhigt euch mal. Aber das ist auf jeden Fall die Information, die ich gefunden habe. Und er war eben inspiriert allerdings von, ich glaube, es war eine Cocktailbar wiederum in New York, die machen die, haben so Whisky Smashes quasi gemacht. Und also ne, dort auch irgendwie, er meinte, er hat quasi die Minze durch den Basilikum ersetzt und den Whisky eben durch den Gin. Und etwas später, angeblich unabhängig von der Bar in Ulm, kann ja durchaus sein, wurde der Gin Basil Smash in einer Hamburger Bar Le Lion serviert und ja, hat sich seitdem, glaube ich, auf sämtliche Cocktailkarten international irgendwie getrunken.
Kommt übrigens Zitrone rein.
Der lecker. Aus also, eine Säure.
Da kommt eine Säure rein und der wird, ich glaube tatsächlich, wenn du den ordentlich shakest, dann kommt da schon auch grüne Farbe raus.
Ja, so ein bisschen.
Ja.
So ein bisschen. Ich glaube, wie ähnlich wie
der
beim...
Der hat dann so ein Granny Smith Grün.
Ja, wenn das, ja, vor allen Dingen, wenn es richtig viel Basilikum natürlich ist. Ne? Wenn du da so zwei Blättchen zerdrückst, dann wird das nichts.
Nee, hier aber in dem Rezept, was ich random aufgemacht habe, steht pro Drink 8 bis 10 Basilikumblätter.
Ja.
Da kommt was raus.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein Stielchen mit noch zerdrückt wird.
Ja, ich denke mir halt auch, schmeiß ein Stiel mit rein, egal ob es im Rezept steht oder nicht. Im Zweifelsfall, weil es wird eh ja abgeseiht, hast du halt mehr Geschmack.
Ja.
Also.
Ja, Anke, das war mein Shallow Dive zum Thema Gin Basil Smash. Ich hätte jetzt tatsächlich total gerne so ein Getränk.
Ja.
Wir haben noch eine Hausaufgabe.
Wir haben noch eine Hausaufgabe und wir haben einen TV-Tipp.
Hau raus.
Also, die Hausaufgabe haben wir eigentlich auch schon haben wir geteasert. Und zwar denken wir, wenn die Hitzewelle vorbei ist, mach mal eine geröstete Tomatensauce.
Absolut.
Also wir haben euch ja eben schon erklärt, wie es funktioniert. Sachen
alle Zutaten
schneiden
aufs Blech, ab in den Backofen. Wasser und dann geht raus, Geschmack ist drin.
Genau. Dann pürieren, mehr oder weniger je nach Geschmack. Viel Spaß damit.
Schreiben wir euch ein Rezept. Los geht's.
Und ihr könnt uns, das haben wir ja, glaube ich, die letzten Folgen gar nicht gesagt, dass die Leute uns bewerten sollen,
oh, ja,
abonnieren sollen.
Weitererzählen.
E-Mails schreiben, ja. mail@umamitown.de, Kommentare schreiben. Freue ich mich immer total, wenn man sieht, dass die Leute kommentieren.
Wirklich ganz schön.
Shelfcare-Fälle reingeben, beziehungsweise, ne, wenn was weg muss. Und Leute, guckt mal am Sonntag den Fernsehgarten. Jule und ich hatten das lustigste Erlebnis.
Oh mein Gott.
Eben, als wir vor der Folge auf dem Balkon saßen. Da hat Jule mir nämlich erzählt, Anke, ich bin Sonntag im Fernsehgarten. Und dann habe ich gesagt, ich auch. Aber ich bin im Publikum und du bist auf der Bühne.
Dann habe ich erst mal geguckt wie ein Auto, weil ich glaube, du dachtest auch, also weil ein Fernsehgarten ist ja auch schon, also in meiner Bubble möchten Menschen gerne Aperol im Fernsehgarten trinken und sich dieses Spektakel einfach mal ansehen.
Ich habe das bereits häufiger gemacht, Jule. Was soll ich dir jetzt dazu sagen?
Ja, ich find's fantastisch. Ich habe es noch nie geschafft und ich glaube, du dachtest auch so, ja geil.
Du gehst auch direkt groß rein. Du machst nicht Anfänger-Fernsehgarten und stehst an der Poolbühne.
Nee, du, das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich am, also wir sind beide.
Jule kocht und ich gucke.
Wir sind beide am Sonntag im Fernsehgarten.
Was ist nochmal das Motto Sommerparty?
Urlaub.
Urlaub. Ulibert.
Wir machen einen kleinen Ulibert auf dem
Lerchenberg.
Auf dem Lerchenberg.
Ulibert am Lerchenberg.
Mit Kiwi.
Also.
Liebe ich einfach nur alles dran.
Wann geht das los? Um 11, glaube ich, ne?
12. Um 12 geht das los. Ja.
Gibt's auch, wenn ihr das ein bisschen später hört, glaube ich, auch in der Mediathek.
Auf jeden Fall. Ja, wir werden dann in der nächsten Folge nachliefern, ob ihr das wirklich nochmal gucken müsst oder ob vielleicht schon wieder ein Mixer explodiert ist.
Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr mich im Publikum findet. Und also Jule findet ihr leichter, mich im Publikum wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Wir machen ein Wimmelbild, ZDF-Wimmelbild. Oder ihr könnt ja zu Hause vielleicht Gin Basil Smash Trinkspiel machen oder auch irgendwie mit einer Basilikumlimonade. Und immer wenn ihr einen von uns beiden seht, müsst ihr einen kurzen nehmen.
Das ist auf jeden Fall richtig witzig, dass wir beide auf unsere ganz eigene Art und Weise
Es ist wirklich, es ist sehr, sehr, sehr lustig. Der Fernsehgarten, ey. Ja, also ja. Fingers crossed, dass das alles gut läuft.
Und genau, Hausaufgabe haben wir gemacht. Wir melden uns übernächste Woche, am 16. Juli.
Lecker wird das auch.
Nicht nur mit Fernsehgarten-Recap, aber wir haben ja gesagt, es wird eine frische, eine fruchtige Sommerstaffel. Und wir sprechen über Ich wollte jetzt kurz das auch mit B sagen, weil wir gesagt haben, das wird die B-Staffel. Eine Johannisbeere.
Eine Johannisbeere?
Nee, also wir werden
Johannes... eine Bärchenfolge.
Eine Bärchen... Es wird die Bärenfolge, die Johannisbeerenfolge.
Ja, finde ich richtig geil.
Das wird... ich habe sofort...
Ja, so ein Zicken, Speichel...
Ja. Ein Speichel, aber auch so einen leichten Pelz, wenn man ein Kernchen mit erwischt hat.
Ich habe unglücklicherweise sofort einen Kern im Backenzahn.
Ja.
Ich merke das schon. Ja, ich hab auf jeden Fall einen Kern im Backenzahn. Aber ich habe richtig Bock. Oh, das ist auch wie die Erbse, so Mutter Natur's Luftpolsterfolie ist. Ich habe richtig Bock mit so einer Gabel an dieses Stielchen und dann so diese Bärchen da so runter zu essen. Das hat auch so was... Von der Haptik her.
Wir müssen dann auf jeden Fall klären, wie wir zu in Zucker gedippte Johannisbeeren als Deko stehen.
Oh, als Deko, ja. Mhm.
Das müssen klären wir alles in der nächsten Folge. Das wird frisch. Bisschen wird
säuerlich.
Säuerlich. Und das macht hoffentlich, ja, hoffentlich macht das nicht so viele Flecken.
Oh Gott, ja.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.